Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn, ich grüße Sie. Dreamer, Träumer, so werden sie genannt, die illegal eingewanderten jungen Menschen in den USA, die auf eine Ausbildung hoffen, einen Job, ein besseres Leben. Jetzt hoffen sie auf den neuen US-Präsidenten. Corona und die Schulen in Deutschland, das ist natürlich heute unser Schwerpunktthema. Wir blicken nach Sachsen. Dort hat heute der Präsenzunterricht für die Abschulklassen begonnen mit Corona-Schnelltests. Überall Distanzunterricht für Grundschüler. Was erleben Eltern und Kinder derzeit? Und wie können Schulsozialarbeiter und Jugendhilfe unterstützen? In Sachsen, ausgerechnet dort, wo die Corona-Infektionszahlen seit Wochen hoch sind, gehen heute einige Klassen wieder in den Präsenzunterricht. Wie ist das zu verantworten? Mit einer Lösung, die nötige Sicherheit, das sollen die freiwilligen Schnelltests bringen, die 50.000 Schülerinnen und Schüler machen müssen. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz hat sich das an einem Gymnasium in Leipzig angeschaut.
Geduldig wartet eine Gruppe Schüler des Leipziger Robert-Schumann-Gymnasiums vor dem Eingang ihrer Sporthalle. Drinnen hat das Rote Kreuz eine Corona-Schnellteststation aufgebaut.
Ungefähr so 60-65% der Schüler und nahezu alle Kollegen lassen sich hier testen mit diesem Schnelltest.
Berichtet Schulleiterin Jeanette Raupach zufrieden. Verpflichtend sind die Tests aber nicht. Drinnen machen Helfer vom Roten Kreuz in Schutzanzügen die Abstriche. Im hinteren Teil der Sporthalle sind in gleichmäßigen Abständen Stühle aufgestellt. Nach dem Test müssen hier alle eine Viertelstunde auf das Ergebnis warten. Die Umkleidekabine ist als Isolierraum vorgesehen.
Großes Lob für die Orga.
Ja.
An Ihrer Schule läuft's.
Normalerweise betreut Yannick Niebuhr beim Roten Kreuz in Leipzig die Freiwilligenarbeit. Zurzeit organisiert er den Großeinsatz im Impfzentrum und nebenbei auch noch die Schnelltests an den Schulen.
Also wir testen heute und auch sicherlich noch den morgigen Tag mit verschiedenen Teams an verschiedenen Schulen. Wir hatten im Vorfeld die Möglichkeit, eine grobe Bereitschaft abzufragen, sodass wir ungefähr wussten, wie viele Schülerinnen und Schüler sich testen lassen wollen. Vom Eintreten bis zum Ende des Tests werden es etwa 20 bis 30 Minuten sein, die der Test am Ende dauert.
Bisher waren hier alle Tests negativ. Doch das ist nur eine Momentaufnahme. Sinnvoll wären deswegen regelmäßige Tests, findet Schulleiterin Raupach.
Es geht auch darum, wie kommen die Schüler hierher? Sie sitzen in der Straßenbahn vielleicht mit ganz vielen anderen Leuten und sind dort Dingen ausgesetzt und werden das tagtäglich sein. Und theoretisch bräuchte man wöchentlich ja auch solche Tests dann zumindest, um da in gewisser Weise aussagefähig zu sein. Aber das kann man natürlich nicht wöchentlich leisten.
Zumindest bräuchten die Schulen dann zusätzliches Personal. Auch heute werden die Tests nur an ausgewählten Schulen angeboten. Auf dem Land müssen Schülerinnen und Schüler extra mit Bussen dorthin gefahren werden. Wieder Kontakte, die eigentlich vermieden werden sollen. Mit den Tests will das Kultusministerium zumindest etwas Sicherheit bieten. Trotzdem bleibt die teilweise Schulöffnung umstritten. 50.000 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen gehen ab heute in Sachsen wieder in den Präsenzunterricht. Angesichts der hohen Infektionszahlen zu früh, kritisiert unter anderem Uschi Kruse, Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW.
Ich sag mal, es wird, finde ich argumentativ, wirklich schwierig, wenn die Bundesregierung weitere Einschränkungen beschließt. Und gleichzeitig gehen ja jetzt mehr als 10% der Schülerinnen und Schüler wieder in den Unterricht. Und dass damit ein erhöhtes Infektionsgeschehen verbunden sein wird, ist naheliegend.
Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat in den vergangenen Tagen klargemacht, dass der Lockdown konsequent weitergeführt werden muss, sprach auch davon, Schulen und Kitas weiter geschlossen zu halten. Doch bisher hält das Kultusministerium an der Teilöffnung fest. Viele Eltern sind genervt von den ständigen Änderungen. Anfang des Monats hat das Kultusministerium auch noch die Winterferien verschoben. Statt 2 Wochen Mitte Februar ist nun 1 Woche Anfang Februar frei. Die Vorverlegung ist eine zusätzliche Belastung für Eltern, besonders wenn die nicht von zu Hause aus arbeiten können, beklagt Nancy Hochstein vom Kreiselternrat Leipzig.
Das sind besonders so Familien, wo beide Eltern im Krankenhaus arbeiten, die jetzt keinen Urlaub haben, wo jetzt die Kinder dann in der Notbetreuung sind. Und in der Zeit, wo dann die Eltern zu Hause sind, sind dann die Kinder wieder im Online-Unterricht. Und Es ist nun mal auch nicht überall die Situation so, dass Dienstpläne komplett umgeschrieben werden können. Das ist halt nicht möglich. Und darauf wurde vor allem bei dem Beruf, auf die es jetzt ankommt, überhaupt keine Rücksicht genommen.
Und langfristige Planungen sind auch weiterhin schwierig. Nach den Winterferien im Februar sollen alle Jahrgangsstufen wieder in den Präsenzunterricht. Auch für sie soll es dann einmalig einen Schnelltest geben. Wenn nicht, nach der Bund-Länder-Schalte morgen wieder alles anders wird.
Wir versuchen so schnell und so effektiv mit den Informationen, die wir vom SMK bekommen, umzugehen und die so schnell wie möglich an die entsprechenden Gruppen ranzubringen. Aber es ist schwierig.
Einmalige Corona-Schnelltests für Schülerinnen und Schüler in Sachsen. Eine suboptimale Lösung. Alle warten jetzt auf die morgige Entscheidung der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin zum Schulunterricht. Dass offene Schulen besser sind als geschlossene, das ist jedem klar. Selbst Schülerinnen und Schülern, die sind seit vielen Wochen ohne regulären Unterricht inzwischen auch selbst davon überzeugt. Jetzt will eine Viertklässlerin per Eilverfahren erreichen, dass Grundschulen wieder öffnen dürfen. Als Begründung nennt sie oder vermutlich an ihrer Stadt die Eltern die schlechte Qualität des Distanzunterrichts, der fehlende Kontakt zu den Mitschülern und infolgedessen Vereinsamung. Es ist die erste Klage in Nordrhein-Westfalen gegen die seit einer Woche geltenden Bestimmungen zum Distanzunterricht an Schulen. Claudia Hennen hat sich in Köln umgehört, wie es bei anderen Grundschülern so klappt mit dem Lernen zu Hause.
Das auch. Ja, wir machen uns dieses Arbeitsblatt mit der Mathe bitte nochmal nur.
Nö.
Doch, komm.
Die 7-jährige Noah geht mit ihrer Mutter am Küchentisch einen Stapel Arbeitsblätter durch. Es ist der erste Wochenplan der Zweitklässlerin im Distanzunterricht. Noch ist nicht alles geschafft.
Mathe läuft ein bisschen schlecht und Deutsch klappt eigentlich ganz gut.
Sabine Erres ist in der Entwicklungshilfe tätig. Zurzeit arbeitet sie im Homeoffice. Das ist nicht weniger stressig. Wenn ihre Tochter Fragen hat, kann sie oft nicht sofort helfen. Bei ihrem Mann ist es ähnlich. Er ist selbstständig.
Das ist eigentlich schon sehr blöd. Dann weiß ich meistens auch nicht, was ich machen soll.
Sabine Erres hatte auf mehr digitalen Unterricht gehofft. Nur zweimal eine halbe Stunde Zoom in der Woche gibt es für die Zweitklässlerin. Die Mutter, die neben Noah noch einen 5-jährigen Sohn hat, blickt besorgt.
Für mich ist das kein Distanzunterricht, das ist Hausaufgaben zu Hause machen. Also die Kinder sitzen ja wirklich für sich alleine und machen die Aufgaben, die sie sonst halt in der Lernzeit machen würden. Aber der ganze Unterricht, den sie sonst 4 Stunden am Tag haben, fällt komplett weg.
Manchmal klappt selbst die halbe Stunde Zoom-Unterricht nicht. Eine Mitschülerin von Noah, die 8-jährige Sophia, erzählt, dass es am Morgen Probleme mit der Internetverbindung gab. Die Leitung brach nach einer Viertelstunde ab. Die Drittklässlerin kommt mit den Aufgaben gut zurecht. Doch auch sie vermisst die Schule.
Mit meinen Freunden auch mehr in Kontakt zu sein. Und es fehlt mir auch der Unterricht halt.
Distanzlernen in den Grundschulen sei eine absolute Notlösung, sagt Christiane Mieker, Vorsitzende des Grundschulverbandes NRW.
Weil gerade in der Grundschule Lernen über Beziehung und Bindungsaufbau funktioniert. Und gerade Kinder, die einen größeren Unterstützungsbedarf haben, brauchen eigentlich den täglichen Kontakt und den Austausch mit der Lehrkraft.
Trotzdem hat der Grundschulverband NRW der Schließung durch die Ministerin zugestimmt. Dieser Schritt sei alternativlos angesichts der Infektionszahlen, so das Argument. Und doch weiß Christiane Mieker, was das für einige Familien jetzt bedeutet. Sie selbst leitet eine Grundschule in einem Brennpunktviertel, der Dortmunder Nordstadt. Wichtig sei dort, dass die Lehrkräfte die Familien eng betreuten und mit Schulsozialarbeitern und Jugendämtern zusammenarbeiteten.
Die meisten Eltern haben schon verstanden, dass die Schulpflicht weiter besteht, aber sie melden natürlich auch zurück, dass sie mit vielen Kindern und Riesenpaketen von Aufgaben in kleinen Wohnungen häufig überfordert sind. Aber wichtig ist ja auch, dass wir auf die Zeit danach gucken, dass wir überlegen, was kann in den Ferien passieren an kompensatorischen und unterstützenden Angeboten. Welche Wege bekommen die Schulen, möglicherweise schneller in einen Wechselunterricht einzusteigen?
Noahs Mutter tröstet das nicht. Weil ihre Tochter sich sehr allein gefühlt hat, hat sie nun entschieden, Noah 2 Tage in der Woche in die Notbetreuung zu geben. Der verpasste Stoff von den letzten Schulschließungen hängt ihrer Tochter bis heute nach.
Das wurde ja überhaupt nicht nachgeholt, sondern die haben dann im neuen Schuljahr wieder direkt in der 2. Klasse weitergemacht und da fehlt ein komplettes halbes Schuljahr.
Sabine Eres hofft, dass die Grundschulen so schnell wie möglich wieder öffnen, damit Kinder und Eltern wieder eine Perspektive haben.
Sorgen und Nöte von Grundschulkindern, Claudia Hennen hat mit Ihnen gesprochen. Und wir bleiben beim Thema. Verbunden sind wir nun telefonisch mit Daniela Schneckenburger, der Dezernentin für Jugend, Schule und Familie in Dortmund. Schönen guten Tag, Frau Schneckenburger.
Guten Tag.
In den 90er Jahren waren Sie selbst Lehrerin an einer Gesamtschule in NRW. Corona hält nun enorme neue Herausforderungen für uns alle parat. Junge Menschen aber belasten die Einschränkungen ungleich stärker. Und ganz besonders natürlich die Grundschüler, wie wir auch gerade im Beitrag gehört haben. Welche Rückmeldungen zur Situation der Grundschüler bekommen Sie von Schulsozialarbeiterinnen und der Jugendhilfe?
Kinder leiden natürlich sehr unter einer Situation, in der sie vertraute Klassenkameraden, Kameradinnen nicht mehr erleben können und in der auch der direkte Kontakt zur Grundschullehrerin, der ja besonders wichtig ist in diesen Anfangsjahren, nicht mehr vorhanden ist, sondern jetzt ersetzt wird durch einen digitalen Zugang, durch Fernunterricht. Und da muss ich schon auch sagen, das hat auch besonders Auswirkungen auf Kinder, die von ihren Familien nicht 1:1 begleitet werden können.
In der Berichterstattung heißt es oft, dass Familien aus ärmeren und sogenannten bildungsfernen Familien besonders betroffen seien. Ist das tatsächlich so? Haben es diese Kinder schwerer als andere?
Sie haben es auf jeden Fall schwerer als andere Kinder. Also Corona verstärkt Bildungsungerechtigkeit. Das muss man festhalten, denn das Angewiesensein darauf, zu Hause bei ungeklärten Fragestellungen begleitet werden zu können, wächst natürlich mit dem Abstand zum Präsenzunterricht. Also Kinder brauchen jemanden, der sie unterstützen kann technisch oder auch bei Fragen, die sie nicht lösen konnten. Und das ist natürlich für Kinder, die auf sich selbst gestellt sind, die alleingelassen werden, ein ganz besonderes Problem.
Kinder, die alleingelassen sind, da kann man sich aber auch Kinder vorstellen aus Bildungsfamilien, die können ja auch alleine gelassen sein, dadurch, dass die Eltern zum Beispiel zu Hause beide arbeiten müssen, groß im Stress sind, sich gar nicht großartig kümmern können, auch dadurch eine Vernachlässigung stattfinden kann. Gewalt, sexueller Missbrauch ist sicherlich auch ein Thema, das in allen Familien eine Rolle spielen kann.
Das ist ganz eindeutig so, dass natürlich auch bildungsbürgerliche Elternhäuser nicht verschont sind von dem Stress, der durch Corona ausgelöst wird und der als Druck auf den Familien lastet. Und auch alle anderen Themen, die Sie angesprochen haben, auch sexueller Missbrauch. Das ist nicht so, dass das ausgeschlossen wäre in gut situierten Familien. Wir sehen, dass es da eine hohe Dunkelziffer gibt, die sich durch alle Schichten der Gesellschaft hindurchzieht. Insofern hat sich an dieser Lage nichts geändert. Aber ich glaube, erschweren kommt natürlich schon hinzu für Kinder, deren Eltern keinen Blick darauf haben, wie wichtig es ist, Bildungsfortschritte zu erzielen und dass Bildung die entscheidende Ressource im 21. Jahrhundert ist, dass diese Kinder mehr allein sind, als sie es vorher waren. Aber der Stress ist sicher für alle Familien vorhanden.
Erfahren Sie denn eigentlich, welche Schülerinnen und Schüler in besonderer seelischer oder anderer Not sind?
Ja, wir haben dafür gesorgt, übrigens schon ganz zu Beginn der Pandemie und ich glaube auch als einer der wenigen Städte sehr früh in Nordrhein-Westfalen, dass Kinder im Kinderschutz mit aufgenommen werden in der Notbetreuung. Da gab es keine gesetzliche Regelung, wir haben das trotzdem getan und haben das auch dem Ministerium übermittelt, weil uns wichtig war, dass diese Kinder gesehen werden und nicht im Dunkeln bleiben. Wir haben in Kooperation mit den Schulen dann auch ein System von Meldeketten eingerichtet, das sicherstellen soll, dass wir Kenntnis davon erhalten, wenn Lehrerinnen oder Lehrer sehen, dass ein Kind sich in hoher Not befindet und insofern auch der Kontakt zum Jugendamt sichergestellt ist. Und das gilt natürlich für alle Kinder, zu denen das Jugendamt ohnehin schon Kontakt hat. Gilt übrigens auch für Kindertageseinrichtungen.
Wie können Sie denn, wenn Sie erfahren von Nöten, wie können Sie eingreifen, wie können Sie unterstützend helfen?
Es gab eine Phase, da haben wir auch wirklich Mittagessen ausgeteilt, also sozusagen Notversorgung ausgeteilt für Kinder, die aus höchst prekär lebenden Familien kommen. Wir sorgen dafür, dass dann, wenn es den Hinweis darauf gibt, dass ein Kind zu Hause Gewalt oder Vernachlässigung ausgesetzt ist, dieses Kind in die Notbetreuung mit aufgenommen wird und insofern die Chance hat, zumindest einen Teil des Tages, also von morgens bis in den Nachmittag hinein, unter pädagogischer Begleitung und Betreuung zu sein und auch eine entsprechende Stütze zu erfahren. Das sind eben die Angebote, die die Bildungseinrichtungen, die Schulen dann machen können. Und die Begleitung durch die Jugendhilfe ist ebenfalls sichergestellt.
Ein weiterer Punkt, wir hatten ihn schon angesprochen, sind die Bildungsdefizite, die jetzt entstehen bei allen Kindern. Sind sie auch bei allen Kindern wieder aufzuholen?
Das ist schwer zu beurteilen. Ich glaube, dass man so eine Art bildungspolitischen Kassensturz machen muss, wenn wir diese Pandemie bekämpft haben und sich sehr genau ansehen muss, welche Kinder nicht den Bildungsstand erreicht haben, der altersgemäß eigentlich nach Erfahrung der Grundschullehrerin erreicht worden wäre. Und dann muss man reingehen mit Maßnahmen, die sicherstellen, dass diese Verluste, die die Kinder erlitten haben, dann auch in möglichst kurzer Zeit wieder aufgearbeitet werden können. Das wird die nächste Aufgabe sein nach dem Ende von Corona.
Eine Aufgabe für die Zukunft. Morgen treffen sich wieder die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin, um über die Corona-Maßnahmen zu befinden. Was erwarten Sie? Welche Alltagsrealitäten müssen diese Entscheider mitbedenken?
Sie müssen auf jeden Fall den Kinderschutz immer im Blick behalten. Also wir brauchen in allen Fällen immer eine gesicherte Notbetreuung für Kinder. Ich glaube, man muss die Bedarfe der kleinen Schülerinnen und Schüler besonders im Blick behalten, die angewiesen sind auf persönliche Beziehungen in der Unterstützung ihrer Lernsituation. Insofern muss die Situation der Grundschulen besonders im Blick behalten werden, also 1. bis 6. Klasse. Und da glaube ich, dass das die ersten Kinder sein müssen, die zurückkehren müssen in den Präsenzunterricht, wenn es die Situation hergibt. Und vor allen Dingen, das ist für das gesamte Bildungssystem wichtig, für Lehrerinnen, Lehrer, für Familien, für Kinder. Es braucht Klarheit, Eindeutigkeit und auch einen entsprechenden Vorlauf bei Regelungen im Bildungssystem. Von heute auf morgen geht da nichts und wichtig ist auch, dass es so ein Stück Verlässlichkeit gibt und alle Beteiligten wissen, worauf sie sich immer für 4 Wochen einzustellen haben.
Ja, weil es geht um die Familie, die betroffen ist und das kann auch je nachdem wieder zu neuen Stresssituationen führen, wenn kurzfristige Entscheidungen kommen. Vielen Dank, Daniela Schneckenburger, Dezernentin für Jugend, Schule und Familie in Dortmund.
Gerne, danke Ihnen.
Die Zahlen sind ebenso erschreckend wie die Gründe der Flucht. Tausende Menschen aus Honduras wollen der grassierenden Bandenkriminalität in ihrem Heimatland, der Arbeitslosigkeit und Armut dort entkommen. Allein gestern haben 9000 Menschen die Grenze zu Guatemala überquert. Ihr Ziel ist USA. Sie träumen von einem besseren Leben, von Bildung, Arbeit, Teilhabe.
Campus und Karriere. International.
In dieser Woche am Mittwoch tritt der neue US-Präsident Joe Biden sein Amt an, für viele ein Hoffnungsschimmer. Auch für die vielen Migranten, die aus Honduras Richtung USA ziehen, denn Biden hat ein faires und humanes Einwanderungsgesetz angekündigt. Der scheidende Präsident Trump hatte in seiner Amtszeit nicht nur den Asylsuchenden an der Grenze zu Mexiko, sondern auch den bereits illegal eingewanderten jungen Menschen in den USA, den sogenannten Dreamern, Träumern, das Leben schwer gemacht. Er versuchte, aber schaffte es letztlich nicht, das Programm zum Schutz vor Abschiebung, kurz DACA genannt, zu stoppen. Erst vor kurzem wurde gerichtlich angeordnet, dass dieses Programm so umzusetzen sei, wie von der Obama-Regierung bei der Einführung 2012 beabsichtigt. Meine Kollegin Kerstin Zillen bezweifelt aber, ob das für die illegal Eingewanderten ein Grund ist, sich in den USA sicher zu fühlen.
Die 30 Jahre alte Politikwissenschaftsstudentin Nancy Mesa wurde in Mexiko geboren. Seit 28 Jahren lebt sie in Kalifornien. Seit 2012 kann sie dank DACA legal arbeiten, Auto fahren und finanzielle Hilfe für Studium beantragen. Solange sie nicht gegen Gesetze verstößt, ist Nancy vor der Abschiebung geschützt. Unter Trump hatte sie Angst, diese Sicherheit zu verlieren. Joe Bidens Wahlsieg ließ sie durchatmen. Jetzt müsse Druck auf die neue Regierung ausgeübt werden, um Immigranten ohne Papiere dauerhaft in die US-Gesellschaft zu integrieren.
We need the Biden administration to wake up every morning.
So wie die Trump-Regierung jeden Morgen mit dem Ziel aufgewacht ist, uns das Leben schwer zu machen, so muss die Biden-Regierung jeden Morgen aufwachen mit derselben Leidenschaft, Überzeugung und Energie, um sicherzustellen, dass das Leben von Einwanderern drastisch verbessert wird. An erster Stelle müsse dabei ein Weg zur Staatsbürgerschaft für die rund 700.000 DACA-Empfänger stehen. Doch Nancy Mesa geht es um mehr. Wir müssen Druck ausüben, dass in den ersten 100 Tagen der neuen Regierung Gerechtigkeit für Immigranten Vorrang hat. Das heißt, die Staatsbürgerschaft für alle ermöglichen, ein Moratorium für Abschiebungen und dass alle, die in Lagern sind, entlassen und mit ihren Familien vereint werden. Andere Dreamer denken weiter vor allem an ihre eigene Zukunft. Ein Student von Nathan Pearl Rosenthal, Professor für Immigrationsrecht an der University of Southern California, fragte ihn vor kurzem, ob er als DACA-Empfänger überhaupt Karrierechancen habe. Er denkt nicht ein, zwei Jahre voraus, sondern solange es dauert bis zum Studienabschluss, zur Ausbildung in einer Firma. Dass es DACA unter Biden voraussichtlich 4 weitere Jahre weitergibt, reicht ihm nicht. Zu Recht, sagt der Rechtswissenschaftler, denn obwohl Trump das Programm für Dreamer nicht beenden konnte, sei es weiterhin keine dauerhafte Lösung. DACA steht für Deferred Action, aufgeschobene Handlung. Es heißt nicht keine Abschiebung, sondern die Handlung kommt später. Das beunruhigt auch Nadia Sulbaran. Sie war 3 Jahre alt, als ihre Eltern sie aus Mexiko nach Kalifornien brachten. Die alleinerziehende Mutter hat gerade ihr Fachhochschulstudium für Kindererziehung abgeschlossen, dank DACA mit finanzieller Hilfe. Nadia ist froh, dass Trump abgewählt wurde. Biden traut sie aber auch nicht. Erstens, weil er die Obama-Politik unterstützte, unter der mehr Einwanderer abgeschoben wurden als je zuvor. Und zweitens hätten Joe Biden und Kamala Harris Immigration nicht zu einer ihrer 4 Prioritäten gemacht.
They do make a lot of promises and they do say they're gonna change this policy and make this.
Sie versprechen viel. Sie sagen, dass sie diese oder jene Politik ändern werden. Am Ende machen sie dann aber meistens entweder sehr wenig oder nichts. Dass sie DACA nicht mal Vorrang geben, ist ein Schlag ins Gesicht aller Einwanderer. Sollte Nadia ausgewiesen werden, würde sie ihre 2 Söhne beim Vater in den USA zurücklassen, damit sie dort zur Schule gehen können. Der Vater hat die US-Staatsbürgerschaft.
Es ist wirklich devastating zu denken, dass I can be faced with making that choice.
Es ist wirklich schrecklich, daran zu denken, dass ich diese Entscheidung vielleicht treffen muss, auch weil es sicherer für sie ist. Als englisch sprechende Frau ist es gefährlich in Mexiko. Es werden dort gerade viele Frauen entführt und ermordet. Joe Biden hat angekündigt, in seinen ersten 100 Tagen im Amt niemanden abschieben zu lassen, Trumps Beschränkungen für Asylanträge aufzuheben und die Dreamer zu schützen. Vor allem wird seine Regierung aber von der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Wirtschaftskrise bestimmt sein. Doch, sagt USC-Geschichtsprofessor Nathan Pearl Rosenthal, eine dauerhafte Lösung für DACA-Empfänger müsse gefunden werden.
It is, to put it in the technical term, bananas.
Um es deutlich zu sagen, es ist völlig daneben, sie zurückzuschicken in ein Land, das nicht wirklich ihres ist. Ihre Papiere haben nichts mit ihrem Leben zu tun. Wir sind moralisch und ethisch verpflichtet, dieses Dilemma zu lösen.
Und mit diesem Appell aus den USA geht Campus und Karriere zu Ende. Ich bin Thekla Jahn. Morgen gibt es uns wieder eine neue Ausgabe des Bildungsmagazins.